SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Ein tiefer Fall. Seit heute Morgen steht der frühere Bürgermeister von Oppenheim, Markus Held, vor dem Landgericht Mainz. Der Vorwurf lautet Bestechlichkeit, Untreue, Betrug und Verstoß gegen das Parteiengesetz. Außer Markus Held gibt es noch zwei weitere Angeklagte, ein älteres Makler-Ehepaar. Held soll ihnen ohne Rücksprache Maklerkottagen gezahlt haben, und zwar für Grundstücksankäufe. Die beiden Mitangeklagten wiederum sollen davon Gelder an den SPD-Ortsverein von Held zur Wahlkampffinanzierung gezahlt haben. Alle drei weisen die Vorwürfe zurück. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporter Jürgen Wolf war beim Prozessauftakt dabei. Welchen Eindruck haben denn Markus Held und die beiden Mitangeklagten heute gemacht?
Markus Held und die beiden Mitangeklagten haben sich erstmal ziemlich zurückhaltend verhalten. Das muss man ganz klar sagen. Held kam in den Raum, er hat gelächelt, er war scheinbar entspannt. Aber die Frage ist, ob er das tatsächlich war, nämlich als die Anklageschrift dann verlesen wurde, da war es dann schon ein bisschen anders. Da hatte man schon den Eindruck, dass Held sich so ein bisschen Sorgen macht, denn diese Anklageschrift, die hat es durchaus in sich. Da sind ja eine Menge Punkte drin. Es geht um 200.000 Euro, die er veruntreut haben soll, und es gibt noch andere Dinge. Gesprochen haben heute die Anwälte, vor allem die Anwältin Helds, und die hat eine ganz klare Strategie gefahren. Die hat nämlich gesagt, wir sind unschuldig, wir haben damit nichts zu tun. Markus Held ist das Opfer einer politischen Diffamierungskampagne, und genauso wird sie das vermutlich auch weiterhin durchziehen.
Waren denn eigentlich viele Besucher bei dem Prozessauftakt heute dabei?
Er war einigermaßen gut besucht, der Prozess, aber in erster Linie waren das Medienvertreter, die da waren, die sich eben anschauen wollten, was passiert. Und der Prozess an sich, das muss man dazu sagen, der war auch relativ kurz, 1,5 Stunden, dann war das Ganze auch schon wieder vorbei.
Was macht denn der ehemalige Oppenheimer Bürgermeister mittlerweile, und wie und wo vor allem lebt er jetzt?
Ja, Markus Held lebt nicht mehr in Oppenheim, er kann auch nicht mehr in Oppenheim leben. Er ist dort tatsächlich eine Persona non grata geworden. Er lebt in Berlin, ist immer noch Mitglied des Deutschen Bundestages, zumindest in dieser Legislatur. In der nächsten Wahl wird er nicht mehr aufgestellt werden. Was er künftig macht, das ist eine gute Frage. Also es wird gemutmaßt, dass er möglicherweise in eine Anwaltskanzlei wechselt. Er ist ja selbst Jurist. Das kann genauso gut sein, dass er als Politikberater oder als Lobbyist arbeiten wird. Das muss man alles sehen. Aber im Augenblick ist er immer noch Mitglied des Deutschen Bundestages in Berlin.
Markus Held, der frühere Bürgermeister von Oppenheim, steht seit heute vor dem Landgericht Mainz. Ihm werden Bestechlichkeit, Untreue, Betrug und Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Die Corona-Krise hat viel offengelegt, was in Deutschland nicht gut läuft. Stichwort Maskenaffären. Bundestagsabgeordnete und andere Politiker, die Geschäfte und Provisionen mit Maskenherstellern machen, Kontakte vermitteln, sich das dann versilbern lassen, während andere Hersteller keinen Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern bekommen. Hersteller, die bessere Angebote machen könnten, das ist nur ein Beispiel für den Schaden, den Korruption auf vielen Ebenen anrichtet. Hartmut Bäumer von der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland. Sind das nicht Einzelfälle?
Ja, das sind Einzelfälle, aber sie summieren sich natürlich in einem Bild im Moment, dass es mindestens in einigen Fraktionen und hier hauptsächlich in den Unionsfraktionen heute keine Vorkehrung dazu gibt, dass man transparent machen muss, wer etwas neben dem Mandat tut. Das hat die Union über Jahre hintertrieben, nicht wissen wollen. Wir haben ja die Anträge oft gestellt und jetzt fällt sie auf die Füße.
Gibt es da nicht vielleicht auch so ein strukturelles Problem jetzt gerade in der Pandemie, das die Korruption begünstigt vielleicht?
Naja, in Situationen wie in der Pandemie wird Korruption insgesamt begünstigt. Da geht es um Millionen oder gar Milliarden. Und wenn so etwas passiert, wird es immer sowohl Trittbrettfahrer geben wie solche, die auch richtig korrupt versuchen, an Gelder heranzukommen, die ihnen eigentlich nicht zustehen.
Es gibt einen finanziellen Schaden durch solche Korruptionsfälle, aber es gibt natürlich auch einen schweren politischen Schaden für die Gesellschaft. Oder wie sehen Sie das?
Ja, der gesellschaftliche Schaden ist aus meiner Sicht viel, viel höher als der materielle Schaden. Sehen Sie, ich erlebe das ja täglich, dass es mir dann entgegenschallt, ja, die da oben, die sind doch alle korrupt, die bereichern sich doch nur, was ja nicht stimmt. Also bei aller Kritik an dem, die Mehrheit unserer Abgeordneten sind nicht korrupt. Aber dadurch, dass das nicht transparent ist, was die machen und auch nicht werden muss, vielleicht jetzt über ein Lobbyregister wird es etwas besser, bleibt bei den Bürgerinnen und Bürgern dieses Gefühl, ja, wie ich es formuliert habe, die da oben. Und das ist gesellschaftlich und für unsere Demokratie wirklich sehr gefährlich.
Was fordern Sie denn? Also was muss geschehen, um solche, ja, ich sag mal, Korruptionsanfälligkeiten zu beenden?
Naja, morgen ist ja im Bundestag eine Anhörung zu dem neuen Abgeordnetengesetz und da sollen ja viele dieser Dinge in Zukunft unterbunden werden. Also Abgeordnete dürfen nicht mehr als Lobbyisten tätig sein gegenüber der Bundesregierung und sie müssen offenlegen, welche Nebenverdienste sie haben in einem viel größeren Maße als bisher. Ab 3.000 Euro, früher war das in Stufen und über 250.000 Euro im Jahr gab es gar nichts mehr. Das heißt, ein Herr Gauweiler oder wer auch immer, der ein paar Millionen im Jahr bekam, musste nur sagen, ich bin die höchste Stufe. Und dann konnte sich keiner erklären, wie viel das eigentlich ist. Das wird alles geändert und das ist auch gut so.
Sagt Hartmut Bäumer von Transparency International in SWR1 Rheinland-Pfalz. Danke für das Gespräch, Herr Bäumer.
Gerne.
Die da oben sind doch alle korrupt. Für manche Menschen ist das ganz klar. Und bei jedem Politiker, der unter Korruptionsverdacht gerät, sehen sie sich bestätigt. Aber ein Verdacht ist erstmal nur ein Verdacht und oft nur ein haltloses Vorurteil. Anders als in anderen Ländern veröffentlichen deutsche Politiker ihre Vermögensverhältnisse und Steuererklärungen nicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beispielsweise auch nicht. Und da gibt's einige Fragen, zum Beispiel über den Immobilienbesitz und die Geschäftsverbindungen des 40-jährigen Ministers. Der Investigativjournalist Hans-Martin Tillack ist dem nachgegangen. Guten Tag, Herr Tillack.
Guten Tag.
Der Bundesgesundheitsminister hat Immobilienbesitz in Berlin, zwei große Wohnungen in Schöneberg und seit vergangenem Jahr eine Villa in Zehlendorf. Was ist daran auszusetzen?
Es war halt auffällig, doch wie ausgedehnt dieser Immobilienbesitz von Herrn Spahn ist im relativ jungen Alter von 40 Jahren, zumal dann eben gerade auf dem Jahr der Pandemie im letzten Sommer, er hat im Sommer diese Villa erworben zusammen mit seinem Ehemann und für einen Preis von 4,1 Millionen Euro. Und das konnte dann schon einige überraschen, die jetzt Schwierigkeiten hatten, wirtschaftlich durch die Pandemie zu kommen, dass der Minister Zeit für sowas hat. Und dann kam natürlich die Frage auf, wie er das finanziert hat. Er argumentiert, das ist vielleicht sogar auch plausibel, dass er über Wertsteigerungen auf seinen beiden bisherigen Wohnungen in Berlin dann wiederum aufbauen konnte. Er hat Kredite aufbekommen von der Sparkasse Westmünsterland, wo er früher mal im Verwaltungsrat auch saß in Münsterland und insofern mag das plausibel sein. Es wurde aber dadurch problematisch, dass er zeitweise versucht hat, dann gegen diese Veröffentlichungen vorzugehen.
Genau, der hat ihn nämlich die Recherchen ganz schön schwer gemacht und Anwälte eingeschaltet, aber am Ende haben Gerichte dann entschieden, dass sie die Informationen bekommen. Er hat verloren. Was meinen Sie denn, warum hat er sich so gewehrt?
Also die sagen, wohlwollende Deutung ist, dass seine Anwälte die Rechtslage und die Rechtsprechung nicht so gut kannten, weil es ist feststehende höchstrichterliche Rechtsprechung, dass Journalisten das Recht haben auf Zugang zu Informationen aus dem Grundbuch, wenn das für die Öffentlichkeit relevant ist, zum Beispiel bei möglichem Verdacht auf eben korruptive Zusammenhänge. Und wenn halt ein Bundesminister, und so war es auch in einem Fall bei ihm, dann eine Immobilie kauft von einem Fabermanager, der dann kurz darauf auch oder bald darauf im Geschäftsbereich des Ministers eine Funktion bekommt, da sind da Zusammenhänge, da muss man als Journalist dem nachgehen und da müssen die Grundbuchämter auch Zugang gewähren. Und die Anwälte von Herrn Spahn haben bestritten, dass es dieses Recht auf Zugang gibt. Sie haben dann inzwischen auch mal eingelenkt. Aber sie kannten womöglich die Rechtslage nicht und sie kannten auch vielleicht die Debattenlage nicht, weil der Europarat hat gerade vor kurzem im Rahmen seines Antikorruptionsprogramms gefordert, dass in Deutschland Minister stärker öffentlich machen müssen, was sie für Vermögen haben, damit man eben dem nachgehen kann, ob es da Zusammenhänge gab mit der Dienstausübung.
Um es ganz klar zu machen, fällt denn hier irgendwas aus Ihrer Sicht unter Korruptionsverdacht?
Null. Also es gibt bisher null Hinweis darauf. Das muss man ganz klar sagen. Es gab eben diese Auffälligkeit, dass er eine Wohnung gekauft hatte von einem Mann, der aus der Pharmabranche kommt und jetzt auch im Geschäftsbereich des Gesundheitsministers eine Funktion bekommen hat. Aber es gibt keinerlei Hinweise, dass es da unzulässige Zahlungen oder vergünstigte Preise gab. Zumindest ist mir davon nichts bekannt. Aber man musste eben dem nachgehen. Und dadurch, dass Herr Spahn sich da gerichtlich gewehrt hat, hat er womöglich mehr Aufmerksamkeit auf den Fall gelenkt, als das andernfalls der Fall gewesen wäre.
Sagt der Investigativjournalist Hans-Martin Tillack in SWR1 Rheinland-Pfalz. Herr Tillack, danke schön fürs Gespräch.
Gerne.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.